Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Vor 100 Jahren wurde in Afrika ein Lehrer geboren und Schulkinder singen davon, was blieb. Am Ostufer des Viktoriasees wurde am 13. April vor 100 Jahren ein Junge geboren, der 40 Jahre später sein Geburtsland in die Unabhängigkeit von europäischer Vorherrschaft führen sollte. In der Sprache seines Volkes wurde er deshalb Mwalimu genannt und später auch Baba wa Taifa. Das sind Swahili-Wörter und sie bedeuten Lehrer und Vater der Nation. Es ist die Rede von Julius Nyerere, den wir gleich bei einer internationalen Zeremonie hören werden, bei der er noch einmal versuchte zu belehren. Zuvor hatte er bis 1985 25 Jahre lang versucht, den Menschen in Tanganyika und in Sansibar ein Leben in Würde zu ermöglichen. Weitere 10 Jahre später reiste ich für Radio Bridge Overseas durch Tansania, um herauszufinden, was vom Traum des Julius Nyerere geblieben war.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke über See in Harare, Zimbabwe.
For our world will never be at peace unless people have security in their homes and in their jobs.
Unsere Welt wird niemals friedfertig sein, wenn sich die Menschen in ihren Heimen und bei ihrer Beschäftigung nicht sicher fühlen. Es ist unsere größte Herausforderung, den Menschen diese Sicherheit zu geben, und in diesem Sinne stellen wir der Welt unseren Bericht vor. Ich danke Ihnen allen vielmals, dass Sie gekommen sind und dabei waren, und möchte nun mit Ihrer Genehmigung dem Vater des modernen Afrika, unserem Lenker, unserem wahren Führer Mwalimu, eine Ausgabe unseres Berichts überreichen. Mahbub al-Haq, Sonderberater für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, übergibt dem ehemaligen Präsidenten von Tansania, Mwalimu Julius Nyerere, den Bericht zur Entwicklung der Menschheit. Die Veröffentlichung eines solchen Berichts durch die Vereinten Nationen ist ein jährlich wiederkehrendes Ereignis. Julius Nyerere hatte in seiner Heimat Tansania formal die Macht in dem Moment abgegeben, als seine gescheiterten Sozialismusversuche das Eingreifen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds nötig gemacht hatte. Jetzt hält der Mann, den der UNO-Vertreter respektvoll den Vater des modernen Afrika nennt, den neuen Menschheitsbericht in Händen, und er fühlt sich zu ein paar kritischen Anmerkungen berufen.
I have to congratulate you. That you have now succeeded in producing a report which we are waiting for every year.
Ich muss Ihnen gratulieren, dass es Ihnen gelungen ist, nun endlich den Bericht zu verfassen, auf den wir seit Jahren gewartet haben. Ich sage das von ganzem Herzen. Als ich damals Vorsitzender der Südkommission war, kritisierten wir die dumme Idee, dass angeblich die Entwicklung eines Landes an seinem Bruttosozialprodukt gemessen werden kann. Ich sagte immer, wie kann Entwicklung das Bruttosozialprodukt sein? Würde beispielsweise viel Erdöl in meinem Land gefunden werden, würde automatisch das Bruttosozialprodukt in die Höhe schnellen. Je nachdem, wie viel Öl fließt, würde das Bruttosozialprodukt so hoch wie das der USA sein oder wie das von Kuwait. Also was? Wir würden es einfach dazu benutzen, um das Leben unserer Menschen zu entwickeln. Aber zu sagen, dass nur weil Tansania ein hohes Bruttosozialprodukt hat, irgendetwas anders ist, wäre verrückt. Daher waren wir gegenüber dem Bruttosozialprodukt als Maß für Entwicklung immer sehr kritisch eingestellt. Ich war stets davon überzeugt, dass Entwicklung mit Blick auf die Menschen ausgerichtet sein muss. Entwicklung kann nicht einfach irgendetwas sein. Sie muss sich auf die Menschen konzentrieren.
I've always believed that development has to be people-centered. Development can't be anything. It has to be about people. Afrika.
Wajani washaili twangia. Tuomba muwe makini mpate kuyasikia. Tulia naye shuleni mpate kuyasikia. Karibuni muione shule yetu ya Matuli.
Das sind die Stimmen von zwei jungen Mädchen im Bagamoyo-Distrikt, etwa 120 Kilometer entfernt von Dar es Salaam. Den beiden macht es gar nichts aus, vor fast 400 Kindern zu singen, die vor ihnen am Boden sitzen und vor uns, den Besuchern aus der Stadt. Als mir der Text übersetzt wird, ist klar, dass es nicht ein übliches Begrüßungslied ist. Unsere Schule hat nichts zum Lesen und zum Schreiben, singen die Mädchen. Wir haben nicht genügend Lehrer, wir haben weder Tische noch Bänke. Wir brauchen Klassenräume. Die Kinder sind alle in blau-weiß gekleidet. Hinter ihnen steht ein Gebäude, das noch nie verputzt war. Fensterscheiben und Türen fehlen und Fußboden gibt es auch keinen. Ich bin zu Besuch bei der Matuli-Grundschule. Der Bildungsstandard tansanischer Schulen sinkt, sagt Hussein Mayara. Er lebt in Matuli und hat 5 Kinder. 3 von ihnen haben die Schule schon abgeschlossen. Die anderen 2 sind unter den 400, die vor uns hocken. Zunächst einmal gibt es 12 große Klassen, aber nur 7 Lehrer, die natürlich nicht mit der Anzahl von Kindern zurechtkommen. Zweitens gibt es für viele keine Klassenzimmer. Stattdessen werden die Schulstunden im Schatten von Bäumen abgehalten. Da ist es schwer mitzuschreiben. Und dann gibt es zu wenige Schulen. Manche Kinder müssen 3 bis 5 Kilometer weit laufen. Sie verlassen morgens das Haus ohne zu frühstücken und verbringen 10 Stunden an der Schule. Nach den ersten 5 Stunden kriegen sie Hunger und dann ist es aus mit der Konzentration. Der 45 Jahre alte Hussein hat selber andere Erfahrungen gemacht. Als ich noch zur Schule ging, sagt er, da gab es keine Probleme mit fehlenden Tischen. Wir bekamen Maisbrei zu essen und bezahlten kein Schulgeld. Heute geht das Schulgeld hoch, aber die Ausstattung und die Lehrer werden deshalb nicht besser. Tansania hat bis in die frühen 80er Jahre große Leistungen im Grundschulbereich erbracht. Kurz nach der 1963 erreichten Unabhängigkeit wurde das universelle Grundschulwesen zu einem politischen Schwerpunkt und in den späten 70er Jahren erreichten die Schulanmeldungen mit 96% ihren Höchststand. Das waren außergewöhnliche Ergebnisse verglichen mit dem restlichen Afrika südlich der Sahara. Doch seit Ende der 80er Jahre liegt die Zahl der Grundschulanmeldungen nur noch bei rund 75%. Was ist passiert? Die späten 80er sahen einen Übergang vom Sozialismus zur freien Marktwirtschaft. Die Bedingungen wurden vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank diktiert. Die Annahme dieser Bedingungen zwang die Regierung zu drastischen Einschnitten in sozialen Diensten und in der Bildungspolitik. Heute muss Tansania 40% seines Staatshaushaltes für die Rückzahlung ausländischer Darlehen aufwenden. Weitere 40% werden noch immer für Gehälter im Staatsapparat ausgegeben. Der Schuldendienst ist als wesentlicher Faktor verantwortlich für die Verschlechterung der Lebensbedingungen in Tansania. Alexander Ndeki ist im Ministerium für Erziehung und Kultur zuständig für Bildungsplanung. Wir haben nicht genügend Klassenräume gebaut, weil wir kein Geld dafür haben. Aber auch wenn wir genügend Klassenräume hätten, hätten wir nicht genügend Lehrer. Und auch wenn wir genügend Lehrer hätten, wären wir nicht in der Lage, sie zu bezahlen. Doch Ndeki und seine Kollegen haben einen Aktionsplan vorbereitet. Dieser Plan gründet sich auf der innerhalb der internationalen Kreditgebergemeinschaft diskutierten Idee, Tansania die Schulden zu erlassen. Voraussetzung wäre, dass die Regierung die sonst zurückzuzahlenden Gelder in die Entwicklung des Bildungssektors steckt. In der Zwischenzeit soll erreicht werden, dass die Menschen im Lande die Folgen des Wandels zur freien Marktwirtschaft akzeptieren, dass nicht mehr allein die Regierung für die Gestaltung der Zukunft verantwortlich ist. Die Regierung braucht die Mitwirkung seiner Bürger, auch der Eltern.
Yesterday when I talked to that parrot, 45 years old, well trained himself.
Ich entschließe mich, Alexander Deki eine Geschichte zu erzählen. Gestern hätte ich in jener Schule in Matuli mit einem Vater gesprochen, 45 Jahre alt, gut ausgebildet, aber arbeitslos. Ich hätte ihn gefragt, warum er denn sein Wissen nicht den Schülern weitergebe. Die anderen Eltern könnten ja ein bisschen Geld sammeln, um ihn dafür zu bezahlen. Sein Einsatz würde qualifizierte Lehrer entlasten, die sich auf Schüler in den höheren Klassen konzentrieren könnten. Ob so eine Idee in seinem Aktionsplan vorkäme, will ich wissen.
You see what I mean? Yeah. Is this part of what you have in that book?
Yes, also. Yeah. In the meantime, well, the society is not sensitized. They don't know what to do. You ask them to come to the school.
Ja, natürlich, sagt er. Die Gesellschaft sei dafür aber noch nicht sensibilisiert. Wenn man sie bitten würde, an den Schulen mitzumachen, sagten sie, das sei nicht ihre Verantwortung. Dafür seien die Lehrer da. Aber wenn es da einen Schreiner gäbe, warum sollte der nicht den Kindern zeigen, wie man mit einem Hobel, mit einer Säge umgeht? Wenn sie sich dieser Möglichkeit bewusst würden, werden sie es tun, meint Deki, und sie würden ohne Bedenken kommen. Wäre es nicht gut, wenn er selber mal von Zeit zu Zeit die Chance ergriffe, mit Eltern in den Dörfern zu reden? Würde das nicht Wunder bewirken? Ja, wirklich, sagt er verblüfft und bedankt sich für den Vorschlag. Ein Saatkorn scheint gesät. Und vielleicht werden die Kinder von Natuli ja Gelegenheit haben, den Bildungsplaner Alexander Deki aus der Hauptstadt an ihrer Schule zu treffen.